Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen, Radio 1, die Hörbar Rust. Eine Radiosendung, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und wann immer Sie wollen, als Podcast. Woche für Woche sitzt hier ein besonderer Gast, eine interessante Persönlichkeit und bringt 8 Songs aus ihrem Leben mit. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Schon die Schwester von Konfuzius sagte, sinngemäß, wo soll man denn das ganze Licht für diesen riesengroßen Schatten hernehmen, den manche Menschen ein Leben lang werfen müssen? Und auch wenn es diese Schwester nie gegeben hat, es stimmt schon, dass manche Personen, bevorzugt Künstlerinnen und Künstler, auf Podeste gehoben werden. Damit tut man ihnen nicht immer einen Gefallen, aber jemandem wie Jochen Distelmeier kann das egal sein. Genreübergreifend gilt der gebürtige Ostwestfale als herausragender Musiker und Dichter. Ob nun als Sänger der Band Blumfeld, die damals die sogenannte Hamburger Schule mitbegründete, oder seit vielen Jahren schon solo. In seiner Funktion als Seismograf wichtiger Themen und Gefühle gelingen dem 54-Jährigen immer wieder Songs, die so nur er schreiben und singen kann. Jetzt wissen Sie auch, was es mit dem riesengroßen Schatten auf sich hat.
Herzlich willkommen, Jochen. Schön, dass du da bist.
Wundervoll, hallo.
Dieses Bild, das andere von dir haben, auf das hast du ja wahrscheinlich, hat am Menschen, am Künstlerinnen und Künstler und hast auch du aktiv gar nicht so viel Einfluss. Wie fühlt es sich denn an, damit zu leben?
Ich habe eigentlich in den letzten Jahren den Luxus oder das Privileg genossen, so eher unterhalb des Radars zu leben und mich diesen Blicken vielleicht etwas zu entziehen und nicht so oft vorzukommen. Deswegen, ich gehe da ganz neutral oder unschuldig ran derzeit.
Und davor, wie war das davor?
Ich habe mich eigentlich immer bemüht, das ähnlich zu halten. Bestimmte Entscheidungen, die ich gefällt habe in Bezug auf, wie man Sachen veröffentlicht, welche Schritte man unternimmt, habe ich auch immer nach dem Kriterium versucht zu fällen, mich so ein bisschen rauszuhalten aus dem ganzen Gewusel.
Ja.
Und mich nicht so da reinziehen zu lassen, weil ich intuitiv, glaube ich, das Gefühl hatte, dass das nicht so gut ist für die Seele.
Ich finde es interessant, denn wir sind uns schon mal begegnet vor, wir haben jetzt gerade herausgefunden, zurückgerechnet. 13 Jahre.
Ja, das ist, ja, es ist, ja, ist wundervoll. Wie gesagt, mir kommt es eher vor wie 3-4 Jahre, aber das ist mein Ding.
Was hast du denn überhaupt für ein Verhältnis zur Zeit? Also bist du jemand, der sich gut erinnert, auch wenn du möglicherweise so Zeitabschnitte oder Abstände ein bisschen zu deinen Gunsten oder Ungunsten verzerrst?
Also ich glaube, ich kann mich sehr gut erinnern immer, aber ich habe es mit den Zeiteinheiten nicht so. Wie gesagt, also mir kommen Zeitabschnitte, die möglicherweise viel länger zurückliegen. Mir kommt das ganz kurz immer vor. Ich wundere mich dann manchmal selber über mich, aber und denke manchmal auch, ob das normal ist, dass man in unterschiedlichen Zeiten lebt. Also, dass jeder Mensch so seine Zeitempfinden mit sich umträgt. Und es total abgefahren ist, und dass man sich überhaupt in der Zeit
trifft,
begegnet.
Dass man sich begegnet.
Und man Zeit miteinander verbringt. Aber
ja, ja. Es gibt ja das, was du auch kennst, sehr viele Menschen, die sich sehr an der Vergangenheit, an ihrer eigenen Vergangenheit orientieren und die sich viele Gedanken machen über das, was war. Und möglicherweise auch, vielleicht ist das auch ein bisschen der Zeit geschuldet, aber dann auch idealisieren, glorifizieren. Im Moment sind irgendwie rough times und vielleicht idealisiert man da leichter, was so war. Wie bist du denn in puncto Gegenwart und Vergangenheit? Darauf wollte ich eher so hinaus. Denkst du viel über das nach, was war?
Ich glaube nicht, also natürlich denke ich ab und an über Vergangenes nach oder merke, wie das noch gegenwärtig in mir ist oder noch was macht oder so. Aber ich bemühe mich eigentlich immer, so in der Zeit, in der man sich so bewegt,
zu sein.
So, ich wollte gerade das Wort achtsam sagen, aber das stimmt auch, das ist ein richtiges Wort, vielleicht aufmerksam zu sein.
Ja. Hättest du denn die Wahl, könntest du denn auch nicht aufmerksam sein? Das kann ich mir bei dir gar nicht so gut vorstellen, es sei denn, du schläfst.
Ja, selbst dann.
Und wenn du in die Vergangenheit gehst und gefragt wirst, wann hast du denn in Hamburg gelebt oder in welcher Straße oder blablabla irgendwas, gibt es so Daten, anhand derer du rechnest, da muss ich so und so alter Abitur, neuer Führerschein mal hören.
Die Daten nicht. Es ist mir sehr unangenehm, das jetzt zuzugeben. Für mich sind es so Alben oder die Platten, die ich gemacht habe.
Super, wieso unangenehm? Also besser kann doch ein Musiker gar nicht antworten. Das ist doch sehr classy.
Ja, also so, das ist, wie gesagt, dadurch kommen mir die Zeitabstände auch immer so kurz vor oder manche Sachen, die so näher zusammenliegen, weil das für mich alles so ein, wie soll man sagen, so ein Flow ist oder ein Prozess.
Naja, gut, aber daran würde ich mich, glaube ich, habe ich gerade entschieden, wenn ich Künstlerin wäre, würde ich mich, glaube ich, auch an diesen Alben orientieren, weil das ja auch für eine Zeit steht. Also ich kann mir, vielleicht idealisiere ich dich jetzt auch als Künstler oder die Arbeit eines Künstlers, aber ich kann mir vorstellen, dass die Themen, die dann ja auch vakant sind.
Ja, genau, Die Sachen, mit denen man sich über einen längeren Zeitraum beschäftigt oder vielleicht auch erst in der Rückschau versteht, womit man sich beschäftigt hat.
Wahrscheinlich ist es dir nicht allzu leicht gefallen, 8 Songs rauszusuchen, beziehungsweise auch nur 7, denn wir spielen ja auch einen von deinem neuen Album. Aber du musstest vor 13 Jahren schon mal durch dieses Prozedere. Und du hast auch schon einmal ein Album gemacht, auf das wir vielleicht später kurz zu sprechen kommen, wie so eine Art positives Abfall oder Nebenprodukt einer Lesung eines Romans.
Ah ja.
Da hast du Coverversionen zusammengesucht, ja auch mit einem Grund, und hast sie dann selbst vertont und daraus deine eigenen Lieder gemacht. Und jetzt musstest du es eben für uns.
Durfte das.
Du durftest.
Wie gesagt, das hat mir große Freude bereitet.
Die meisten empfinden das ein bisschen als Qual, weil es ja schon auf eine Reduktion.
Ja, ist natürlich schwierig, sich so festzulegen vielleicht, aber ich empfinde das als sehr reizvoll.
Dann fangen wir mal an mit einer, ich habe mir diese erste Band auf jeden Fall angeguckt, weil ich die gar nicht kannte. Ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Tedeschi Trucks Band.
Ja.
Ist Tedeschi nicht sogar der Deutsche oder so? Io Tedesco, das hatte ich, glaube ich, mal gelernt. Tedeschi, Miriam nickt, ja.
Toll, das wusste ich gar nicht.
Deutsche Trucks, ach so, nein, wie lustig. Ach, sie heißt Susan Tedeschi.
Das ist Susan Tedeschi und ihr Ehemann Derek Trucks.
Ich habe mir auf YouTube angeguckt, was für ein Song das ist, und war im ersten Moment total irritiert, und dann merkte ich, wovon ich irritiert war, und das hat mich noch mehr irritiert. Man sieht so selten Frauen in dem Alter, die als Bandleader da singen und eine Brille aufhaben und einfach so uneitel und selbstverständlich rüberkommen. Und da habe ich so gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Wieso haben denn Musikerinnen so selten eine Brille auf? Stört das beim Singen?
Keine Ahnung. Ja, das mit der Brille ist mir auch aufgefallen, jetzt wo du es sagst, aber vor allen Dingen ihre Stärke, ihre Präsenz.
Toll.
Es ist Wahnsinn. Also es freut, schon beim Hören, wenn wir das gleich anspielen, ich freue mich jetzt schon, auch wie die beiden zusammengekommen sind. Die hatten ja beide unabhängig voneinander schon Karrieren als Musikerin und Musiker. Und Derek Trucks war so eine Art Gitarren-Wunderkind, möchte man nicht sagen. Der hat schon sehr früh angefangen, auch live zu spielen, und so spielt halt eine SG so bottleneckig. Und hat dann bei den Allman Brothers sozusagen sein Handwerk richtig gelernt. Und die waren dann schon längere Zeit ein Paar. Und es gibt so ein Interview, wo beide sich darüber unterhalten, ja, also ein Liebespaar zu sein und eine Familie zu gründen und Kinder zu haben, ist total easy, aber dafür, dass sie eine Band zusammen gründen wollten, braucht es 10 Jahre.
Radio 1, die Hörbarus, das war die Tedeschi Trucks Band. Anyhow heißt der Song, mitgebracht von Singer-Songwriter Jochen Distelmeier, den Sie kennen. Aber ich sage es jetzt einmal dem ehemaligen Sänger von Blumfeld. Und dieses ehemalige ist irgendwie immer so eine undankbare Sache. Es erinnert mich auf immer an eine Zeitschrift, die mir mal zugeschickt wurde. Ich weiß nicht, warum ich da in den Verteiler geraten bin.
Jetzt bin ich
von
gespannt.
So DJs. wo man so Equipment mieten und kaufen
konnte.
Ach so,
konnte. Disco-Post? So
eine, die Disco-Post? Ja, ich glaube ja. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob die so hieß, aber also, wenn du sagst, das Cover in meiner Erinnerung sieht aus wie eine Zeitung, die Disco-Post heißt. Disco-Post. Und ich musste so lachen, weil auf dem Cover war eine Ex-Miss Traumfigur.
Das ist
ich glaube, die haben sich so ein bisschen damit gerühmt, dass sie zu irgendeiner Messe oder in irgendeiner Großraumdisco vorbeikam. Und da habe ich gedacht, ich glaube, es gibt nichts Entwürdigenderes.
Ja, das ist fürchterlich.
Was soll als Ex-Miss Traumfigur ja, zu sein.
Das traue ich der Disco-Post eigentlich gar nicht zu, so viel Häme und Bösartigkeit.
Nein, das ist nicht hämisch gemeint. Also es gibt halt eine Misstraumfigur und dann gibt es die Ex-Misstraumfigur von letztem
Bitte?
Jahr.
Was
natürlich.
Ist das denn für eine Kategorie?
Das gab es zumindest zum Jahrtausendwechsel. Ich wollte damit nur sagen.
Wie gut, dass es schon so lange her ist.
Diese Ex-Geschichte ist ja immer so ein bisschen komisch, dann sind wir wieder beim Thema Vergangenheit. Aber du hast, glaube ich, wenn du mit Blumfeld in Verbindung gebracht wirst, da gibt es keine Ressentiments. Im Gegenteil, ihr tretet ja auch hin und wieder zusammen auf und das ist ja auch sehr erfolgreich gewesen letztes Mal.
Ja, wir hatten eine wundervolle Tournee und Shows zusammen. Es war, ja, wundervoll, großartig.
Und innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und 15 Konzerte, glaube ich, waren das. Und
ja.
2017, oder hilf mir, wann war das? Ungefähr, ja.
Ja, ne? Ich bin Jahreszahl nicht so, also neulich.
Neulich, genau, gerade neulich erst. Aber diejenigen, die jetzt auf so ein Revival warten... Wie bei ABBA oder als Hologramme vielleicht, ich weiß es ja nicht.
Ja, wie bei ABBA, das ist ganz gut. Die Frage ist, ob es vorstellbar ist. Also das hat uns allen so Spaß gemacht und es war so, denke ich, beglückend für alle in der Band und im Publikum, dass wir alle Bock haben, irgendwie noch weiter Musik zusammen zu machen. Also wie gesagt, ist jetzt schon ein Weilchen her und ich war jetzt mit einem Soloalbum beschäftigt. Aber das ist definitiv nicht aus der Welt. Aber auch nicht geplant jetzt.
Ja, okay.
So, ne? Alle haben
ja.
So ihre eigenen Leben und gucken. Schockt halt.
Das schockt halt. Also ich war geschockt, als ich sah, dass man zwar wirklich in vielerlei Hinsicht große Stücke auf dich halten kann, aber als Dosenwerfer bist du eine Katastrophe.
Das stimmt nicht.
Naja, ich hab's gesehen.
Wo hast du das gesehen?
In dem Video.
Ach so, in dem Video. Shit. Ja, ich dachte, du warst da, als wir es gedreht haben. Dann hättest du gesehen, dass sie alle große Augen gemacht hat.
Ja, Also wir kommen später auf den aktuellen Song. Aber ich wollte von vornherein schon mal was sagen, was dich ein bisschen runterholt im Sinne des Realismus. Denn dein Leben begann 1967 im Sommer in Bielefeld. Oder beziehungsweise, wahrscheinlich bist du in Bielefeld zur Welt gekommen.
Und das ist richtig.
Und in Brake aufgewachsen.
Das ist richtig.
Und es gibt ja verschiedene Brakes.
Ja.
Auch eins an der Weser im Norden irgendwie, in der Nähe von Wilhelmshaven, glaube ich.
Ja, kann sein, ja. Mhm.
Du aber nicht. Dein Brake ist zwischen Münster und Hannover, habe ich mir angeschaut, und zwar ziemlich in der Mitte ungefähr.
Ja.
Und wenn man von Brake aus nach Bielefeld in die nächstgrößere Stadt gefahren ist.
Ja.
Jetzt ist es interessant. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du antwortest.
Auf welche Frage?
Konnte man links rumfahren oder rechts rum? Es ist genau gleich lang. Wonach hat man sich da entschieden? Wann hat man gesagt, links rum oder rechts rum?
Wo man Freunde zum Trampen getroffen hatte, also wo man sich hingestellt hat, um zu trampen, ob man über die Englische gefahren ist oder über die Herforder Straße, glaube ich, hieß es zum Beispiel.
Welche ging besser in der Regel?
Herforder eigentlich.
Ist das die rechte oder die linke?
Frag mich nicht, also keine Ahnung. Halt die Herforder, was willst du? Es war halt die Herforder Straße. Aber die Englische hat man genommen, wenn man in die andere Richtung fahren wollte, ins Forum Enger, einem sehr legendären und wichtigen und bedeutenden Musikclub.
Nirvana haben da auch gespielt.
Das ist vollkommen richtig.
Viele Bands haben, Alphaville haben da auch.
Das ist
unglaublich. Naja, aber das ist so ein Club, den man nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, aber möglicherweise war das, keine Ahnung, für die Region und für die Zeit damals?
Ich glaube, für die Zeit generell, es war ein ziemlich bedeutender Club, weil wie gesagt alles da gespielt hat und viele sehr wichtige Bands noch, bevor sie eigentlich groß waren. Toller Laden. Grüße gehen raus ans Forum Enger. Die sind jetzt aber schon seit vielen Jahren umgezogen aus Enger nach Bielefeld und machen den Laden da weiter.
Wenn jemand abfällig über Brake bräche.
Ja,
das habe ich nicht
versuch
vor.
Versuch mal.
Setzt bei dir dann so ein Schutzreflex ein, so ein Verteidigungsreflex?
Nein.
Okay.
Nee, dazu bin ich zu lange da weg. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass ich deutlich länger in Hamburg gelebt habe als in Bielefeld oder da. Also.
Hast du eine gute Erinnerung an die Zeit?
Ja, ich habe eine sehr gute Erinnerung. Aber das hat vor allen Dingen was mit Natur zu tun und so und den Möglichkeiten, wie man da aufgewachsen ist, spielen konnte.
Was denn mit Natur?
Wälder, Äcker, Wiesen, keine Ahnung. Das, was man früher als Kind und Jugendlicher total bescheuert gefunden hat und natürlich weg wollte. Aber in der Rückschau eigentlich ideal.
Nur in der Rückschau? Denn so wie du sprichst, nee,
auch damals,
war es damals auch schon
aber
schön.
Aber wie gesagt, darüber hast du ja
irgendwann hast du dann, irgendwann hast du das Interesse halt verloren. Irgendwann natürlich. Ist ein Acker, mit 16 ist der Acker aber nur noch semi-interessant.
Ja, ganz genau, ja. Ja.
Bist du jemand, der gut ist darin, Pflanzen und Bäume zu bestimmen?
Nein, leider nicht so. Nicht so sehr, wie ich es gerne wollen würde. Nein.
Okay.
Ich fühle mich, ja, nee. Ich bin da. Trotzdem fühle ich mich den, ohne es benennen zu können, fühle ich mich den verbunden.
Ja.
Verstehst du?
Ja, natürlich verstehe ich das.
Also das erfreut mein Herz.
Und das ist zum Beispiel eine Sache, bei der jetzt einige Menschen sagen werden, je älter sie werden, desto stärker fühlt man sich verbunden mit dem, was wir Natur nennen, zu dem wir ja gehören, was wir ja komischerweise immer so absplitten. Ne? Wir sagen immer eine Naturkatastrophe, wenn irgendwas, als würde es nur von außen passieren. Dabei sind wir Teil dessen.
Richtig.
Und leider ja auch in vieler Hinsicht Verursacher irgendwelcher.
Ja.
Ja.
Du hast vollkommen recht.
Hast du denn damals ein Tier gehabt?
Ein Tier?
Ja.
Ach so, ich dachte jetzt, du meintest so eine Art, wie heißt das nochmal, wie heißt das, Seelentier?
Nee, wie heißt denn das? Nicht Traumtier.
Hänger.
Krafttier.
Ein Krafttier.
Natürlich, Krafttier. Miriam, vielen Dank.
Diverse Krafttiere.
Ja, wenn du schon mit dem Wort achtsam um die Ecke kommst, klar. Dann muss das Krafttier wie aus der Pistole geschossen kommen.
Ja, eigentlich normalerweise ja, kannst du mal sehen, das ist...
Keine Tiere.
Doch, wir hatten einen Hund zu Hause, aber ich bin quasi in der Gegend groß geworden, wo nebenan waren Bauer. Es gab Pferde, Kühe, alles Mögliche.
Und du hattest einen Bruder, einen jüngeren Bruder?
Ja, den habe ich immer noch.
War der zu jung, um mit ihm gemeinsam...
Nein, das hat gepasst.
Na, schön.
Ja, klar.
Ja, gut. Wir machen weiter mit der nächsten Musik. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, dass diese Songs dir zwar jeweils gefallen, aber gar nicht für eine gewisse Zeit in deinem Leben stehen. Also die sind jetzt nicht, du hast die jetzt nicht biografisch ausgesucht.
Doch, also das sind jetzt so die Stücke, die ich gerade, als ich gefragt worden bin, die ich super fand, wo ich voll Bock drauf okay. hatte. Auch einzelne Stücke, die dann, mit denen ich so zurückliegendere Sachen verbinde.
Okay,
da kommen wir später noch zu.
Willkommen. Du sprichst gerne mit den Händen. Das ist mir jetzt heute zum ersten Mal aufgefallen. Die, wie so Vögelchen fliegen die immer hin und her.
Ja.
Her. Also, ich weiß gar nicht, wird sie überhaupt her ausgesprochen?
Weiß ich auch nicht.
H-E-R.
Ich spreche sie her aus.
Sie ist eine junge, kraftvolle, irre talentierte Frau.
Wahnsinnig tolle Musikerin, ja.
Carried Away heißt der Song. Wo ist er dir begegnet?
Ich habe irgendwann auf YouTube so eine Sendung gesehen, Colors, irgendwie sowas. Und da tauchte dieses Stück auf von ihr. Und ich hatte sie gar nicht auf dem Zettel. Und sah sie da vor so einem Mikrofon ihren Song, den sie selber geschrieben und auch eingespielt hatte, performen und dachte, wow, was für ein tolles Stück und was für eine tolle, wundervolle Erscheinung. Und dann später habe ich so, wie man das dann so macht, so Live-Videos von ihr gesehen und gesehen, dass sie den Bass selber spielt und das alles und so. Irre toll.
Hören wir. Der Musiker Jochen Distelmeier ist heute hier zu Gast. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hier ist die Adresse hörbar@radio1.de. www.prost.de. Hattest du als Junge selbst irgendwelche Künstlerinnen oder Künstler, die du bewundert hast, den du vielleicht nachgeeifert hast für eine Zeit?
Ich habe sehr früh angefangen, so Musik zu hören, Platten auch zu hören.
Wie früh?
Mit 5 oder 6 oder so. Also mich auch stark dafür zu interessieren. Also das ernst zu nehmen, irgendwie auf eine Art. Also
wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt dann so ein Wohnzimmer. Ja, aber du hast mit 5 oder 6 ja noch keine eigenen Platten. Das heißt, du hast die Platten deiner Eltern.
Doch.
Oh, wo kommen die her?
Geschenkt am Anfang und dann gab es bei uns Radio Decius. Das war, daran habe ich, glaube ich, den Namen habe ich, glaube ich, ja, sehr, sehr lange nicht ausgesprochen. Frau Decius, ich grüße Sie herzlich. Radio Decius ist vielleicht geläufig in so kleinen Dörfern oder ja, kleinen Städten gibt es dann so ein Elektrofachhandel.
Also, da gibt es dann Toaster.
Zum Beispiel.
Und aber auch Radios.
Und zu der Zeit damals, ja, gab es in diesen Läden kleine Regale, wo es dann auch Vinylschallplatten gab. Und da bin ich dann regelmäßig hin und habe mich da durch das Angebot durchgeguckt.
Aber so klein schon. Also das finde ich, ich will das nicht hinterfragen. Klein. Ich will es gar nicht hinterfragen, sondern ich will nicht im Sinne, dass ich glaub's dir nicht, sondern ich würde mir gerne diesen 5- oder 6-jährigen Jungen vorstellen.
Mit 5 bin ich dann nicht hin, mit 6. Aber ich habe mit 5, 6 angefangen zu hören und danach bin ich dann mit meinem Taschengeld dahin und habe mir Schallplatten gekauft.
Hast du dein Taschengeld mit kleinen Jobs aufgebessert, um dir mehr Platten kaufen
zu
können?
Ja, später auch, ja.
Was hast du da gemacht? Hast du Autos gewaschen? Hast du Zeitungen ausgetragen?
Nee. Was habe ich gemacht? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich, da war ich aber auch schon älter, damit habe ich mir meine erste eigene Gitarre finanziert, war ich ganz stolz drauf. Da habe ich ein Café-Bar mitgeholfen zu renovieren im Sommer. Hochsommer, um mir eine Gitarre zu kaufen. Solche Sachen. Das ist das, was man macht auf dem Dorf.
Wie alt warst du, als du deine erste Gitarre gekauft hast?
Ich glaube 14 oder sowas. Also die erste E-Gitarre.
Und wie lange hast du auf die gewartet?
Wie meinst du?
Weil ich mir vorstelle, dass das ist nicht Amazon Prime, ich gucke mir das an und dann kommt das 24 Stunden später.
Ach so,
sondern
ja,
ich werde, wie viel Geld fehlt mir noch zu meiner ersten Gitarre? Okay, wann hole ich die? Welche ist es, für die ich mich entscheide?
Ja. Oder man geht so in den Laden rein und guckt sich das an.
War das war ja nicht bei Radio, bei Radio.
Nein, das gab es nicht bei Radio Decius. Dazu musste man schon in die Stadt fahren.
Nach Bielefeld wahrscheinlich.
Ja, ich habe leider vergessen, wie der Musikfachhandel da hieß. Da lungerte man natürlich auch eine gewisse Zeit lang rum und guckte sich dann so die Sachen an. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie lange gewartet. Also, wie gesagt, möglicherweise kommt mein Zeitempfinden daher, dass es damals normal war, dass man gewartet
hat.
Ja, es ist ja so.
Mhm.
Ja, aber mittlerweile ist es ja so, dass Sachen so schnell verfügbar sind, eigentlich instantmäßig sofort. Das macht natürlich auch was mit einem. Also nicht nur mit dem Zeitempfinden, sondern mit den Menschen generell.
Und was macht das mit uns? Worauf wird das hinauslaufen? Dann war ich frage, also wir sind ein Jahrgang und ich glaube, ich bin auch sehr oft sehr erleichtert, dass ich dieses vorher noch kenne. Dass ich sozusagen mit verschiedenen Tempi leben oder arbeiten kann, dass ich es gut finden kann, wenn eine Sache ganz, ganz schnell geht, dass ich es aber auch aushalte, wenn auch manchmal ungeduldig und ungern, wenn ich auf eine Sache warten muss, weil beide Muskulaturen trainiert sind.
Das macht die Sachen aber so kostbar.
Genau, genau.
Also auch die Wege, die man zurückgelegt hat, um Sachen zu bekommen.
Aber was wird das denn, nur das wollte ich,
du hast wertet die Sachen auf und macht sie zauberhaft und ja.
Das lädt sie auf mit Erwartungen.
Genau.
Mm.
Und das lässt uns die Dinge anders wertschätzen und vielleicht auch mit ihnen umgehen.
Ja, aber das ist ein bisschen Schnee von gestern. Also,
das wird wiederkommen, denke ich.
Meinst du?
Ja, je knapper die Ressourcen werden und je stärker die Verteilungskämpfe sich niederschlagen werden.
Ja, vielleicht darf das darauf hinaus. Vielleicht lernen wir es auf die Art und Weise wieder.
Leider ja. Mm. Leider ja.
Hast du dir das Gitarrespielen denn selbst beigebracht?
Mhm. Ja, irgendwann gab es einen, wie hieß das? Das ist unangenehm jetzt. Dieter Bursch. Es gab so ein Gitarrenbuch, wo man da so Griffe lernen konnte. Da habe ich da so ein paar versucht zu lernen, aber das fand ich nicht so besonders befriedigend. Und dann war aber schon Punkrock quasi in mein Leben getreten. Und dann
Da musste man gar nicht mehr so viel stürmen.
Da konnte man einfach gleich sofort loslegen und konnte das einfach.
Also wann, hilf mir mal, 77, 78 ging es los mit Punkrock, dann hat es ein bisschen da gebraucht, in die deutsche Provinz. Aber in der deutschen Provinz hat es ja richtig, oder Halbprovinz oder so, ich komme selbst aus Hannover, und Hannover war ein interessantes Pflaster für Punk und Punkrock.
Ne? No Fun.
Richtig, das ist so ein Label gewesen.
Kam nicht die großartigen Hansa-Pflaster auch?
Richtig.
Oh, was für eine wundervolle Band.
Tolle Band. Ganz tolle Band, kann ich auch mal nur empfehlen. Sie sind, und es sind viele Frauen gewesen tatsächlich.
Ja, und die Sängerin Annette Benjamin ist ein wirklicher Star. Also die steht für mich bis jetzt eigentlich in der Traditionslinie von Marlene Dietrich. Es ist eine
Ausübung. Marlene Dietrich?
Ja, die Art, wie sie, ich habe sie vor einigen Jahren auch, glaube ich, auf YouTube in irgendeiner, ich weiß jetzt nicht wo, ostwestfälisch möglicherweise Scheune, bei einem Punkrock-Festival oder irgendwie sowas performen sehen, nachdem ich mich viele Jahrzehnte gefragt habe, was aus ihr geworden ist, weil ich sie für eine ganz außergewöhnliche Erscheinung und Persönlichkeit gehalten habe. Intuitiv damals als Kind oder Jugendlicher, als Jugendlicher wahrscheinlich eher. Und auf einmal sieht man sie da performen in dieser Scheune mit so Iro-Punks und so. Ne? Und man denkt so, das ist krass, wie schön, dass es das noch gibt.
Ja.
Ja? Und sie sagt als Ansage zu einem Stück, ich habe euch nicht vergessen.
Ach, und das dann hat sowas Marlene Dietrichhaftes tatsächlich.
Nein, weil sie weiß um die Verantwortung dessen, was sie da macht. Das ist ein Star. Das weiß sie. Nach 35 Jahren, nachdem sie nicht aufgetreten ist.
Da rollst du ja aber einen schönen Teppich aus. Also,
ja, das finde ich außergewöhnlich. Ja. Und das steht, wie gesagt, in dieser Traditionslinie, die in Deutschland etwas unterrepräsentiert ist.
Louis Armstrong hast du mitgebracht in Kombination mit Ella Fitzgerald.
Ja.
Cheek to Cheek. Es ist gar nicht so einfach, sich bei diesen ganzen schönen Songs, die beiden zusammen gemacht haben, zu entscheiden wahrscheinlich.
Ja, also dieses ist so das Beschwingteste, ne? Und auch so das Wagemutigste vielleicht für die Zeit damals. Es gibt ja diese Complete Recordings of Verve von den beiden. Mhm. Und also das ist, finde ich, großartig. Finde ich so die präzisesten und auch witzigsten, aber die genauesten und zärtlichsten Liebeslieder, die wir so haben. Und natürlich fiel meine Wahl auf Ella Fitzgerald, weil sie für mich seit langer Zeit. Also sie ist für mich die größte Sängerin mindestens des 20. Jahrhunderts. Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. So, bevor wir Brake verlassen und sogar Bielefeld verlassen, tatsächlich vielleicht nochmal zu diesem, das Punk war gerade das Stichwort, obwohl die Musik nicht viel mit Punk zu tun hatte. Aber wie kam denn Punk in dein Leben? Über den älteren Bruder eines damaligen sehr guten Freundes von mir. Gerald Jarosch ist der Name des Kindheitfreundes.
Ja.
Gerald, du seist hiermit gegrüßt, wir haben uns lange nicht gesehen. Und sein älterer Bruder Stefan Jarosch. Der war nämlich der erste und einzige Punk bei uns im Dorf.
Der Dorfpunk.
Wenn man so will, ja, auch da schließen
Rocco sich Kreise. Rocco Schamoni hat ja...
Natürlich, ne? Genau. Das, was Rocco da beschreibt, quasi für Norddeutschland, fand natürlich dann auch in der westfälischen Provinz statt. Und da sah man eben Stefan Jarosch in voller Montur die Brake Hauptstraße an Radio Decius vorbeigehen. Und er war wie ein Alien, wie ein schillerndes, interessantes Geschöpf.
Hatte er auch einen Irokesen?
Nee, einen Iro hatte er nicht in meiner Erinnerung, aber er hatte natürlich eine lila Jacke mit den üblichen Beschriftungen.
Ja, ACAB und
zum Beispiel Schieß doch Bulle, I don't know, keine Ahnung. Sehr auffällig, edgy und cool.
Und also es ist ja interessant,
oh, dass ich diese Namen nochmal sagen darf. Dankeschön.
Ich danke natürlich. Ist er lange allein geblieben oder hat er jemanden gefunden, mit dem er die Hauptstraße hoch und runter laufen konnte? Das hatte er.
Ich kann das nicht erzählen, weil ich mich sonst möglicherweise der Indiskretion...
Oh, das will ich nicht. Okay, nee, das würde zu weit gehen. Das muss gar nicht. Ich wollte auch gar nicht auf Partnerschaft oder etwaige Partnerschaft zu sprechen kommen, sondern eher auf so, genau. Und dass
als
man dann,
ich eben von der Engerschen Straße erzählte, an der man trennt, wenn man ins Forum Enger wollte. Es gibt einen ebenfalls in der Region sehr bekannten Punker aus Bünde. Und die beiden Das ist zu kompliziert, das zu erzählen. Das geht. Ich komme mit Teufelsküche. Das kann ich jetzt
sind
nicht vermitteln.
Verfeindet
nein, gewesen? Überhaupt gar nicht. Nein, das ist das Wundervollste. Ich kann es aber. Das
okay,
ist
gut.
Schwer zu erzählen.
Dann bleibt diese Geschichte. Diese Geschichte bleibt einfach mal offen. Im Grunde ist das schon wieder eine Parallele, weil ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass Blumenfeld eine unvollendete Kurzgeschichte von Kafka war.
Aha.
Wie was? Aha.
Dass du das nicht wusstest, ich meine, das
ach,
ist doch das Erste,
so,
was man darüber weiß.
Nein, ganz
so,
sicher nicht.
So wie du normalerweise recherchierst und alles weißt.
Stimmt ja
das
gar
ist
nicht.
Jetzt, bin ich jetzt ein bisschen beleidigt, nein, tatsächlich, ehrlich
ja,
gesagt.
Nein. Also, und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mir jetzt mal schnell drauf schaffen, worum es in dieser Geschichte geht. Und sie ist ja wirklich leicht crazy. Also so, ich glaube, wenn ich so Pilze, was ich noch nie gemacht habe, aber würde man so psychedelische Pilze nehmen und sich dann hinsetzen mit einem Kugelschreiber und einem Blatt Papier und würde eine Geschichte schreiben, könnte sie in etwa so anfangen und weitergehen wie die vom Junggesellen Herrn Blumenfeld, der, wenn er nach Hause kam, mit springenden, hüpfenden Tischtennisbällen in Kommunikation trat, die er irgendwann in einen Schrank sperrte und sie Kindern versprach, die sie dann aber nicht richtig abholten. Ich weiß nicht, wie auch immer. Es klingt ein bisschen wirr, aber genauso wirr ist diese Geschichte.
Ja, ich erinnere mich gerade.
Wie
ja.
komme ich jetzt darauf?
Du fandst es abgefahren, dass die Band
ach so,
danach benannt ist.
Nein, ich finde es abgefahren, dass diese Geschichte unvollendet war. Und das ja auch die Geschichte dieser beiden Punks, die du aus Diskretionsgründen
ach so.
Nicht
erzählst. So, ja.
Die ist irgendwie auch unvollendet.
Ja, aber es ist eine wundervolle Geschichte. Erzähle ich dir nachher.
Och nee, das ist jetzt gemein.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist gemein für die Hörerinnen und Hörer.
Aber kannst du nicht es total anonymisieren und wie weit kannst du gehen? Wie weit kannst du gehen? Schau mich an dabei.
Ich
merke, du fühlst dich unwohl. Du sollst dich nicht hin und her winden, sagt man, ne? Das möchte ich nicht.
Ja.
Also gehen wir doch lieber so weit, dass ich dich frage, wann du zu Hause sein musstest, bevor du 18 warst, wenn da die Konzerte wahrscheinlich in den ganzen großen Städten stattgefunden haben.
Also natürlich viel zu früh aus meiner damals subjektiven Sicht. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Jedenfalls hat man viele Wege, wenn man nicht trampend unterwegs war, mit dem Fahrrad natürlich zurückgelegt.
Und dann bist du als nächstes aber nicht nach Bielefeld gezogen, sondern das nächstgrößere Ziel war Hamburg. Du hast dann aber schon Musik gemacht, sag mal, die mhm. Bienenfänger, Bienenjäger?
Jäger,
die
ja.
Bienenjäger.
Lustig, ja.
War eine Band, die du schon in Brake hattest oder hast du die erst in Hamburg?
Nee, das hatte ich, nee, das war nicht in Hamburg. Ich hatte, obwohl ich so eher so in der Bielefelder Musikszene so unterwegs war, dann erst über Umwege verspätet Leute aus den angrenzenden Städten Herford und Bad Sassuflen kennengelernt, die einen ähnlichen Background hatten offensichtlich wie ich, aber von denen ich noch nie gehört hatte. Also ebenfalls, ne? Punk sozialisiert, wenn man so will, deutschsprachige Texte schreiben und aber irgendwie schon so popmäßig, Punkrock popmäßig weitergedacht. Und das war ein großer Glücksmoment für mich, die kennenzulernen. Die waren damals schon so eine eingeschworene Gemeinschaft, nannten sich fast weltweit, hatten ein Studio, es waren mehrere Bands, die man auch jetzt kennt und so.
Das war auch ein Label schon, Kassetten
genau.
und Tape-Label.
Genau, die hatten
oder
schon
sowas,
Kassetten
ne?
und Tape-Label mhm. und auch einen Sampler, Vinyl-Sampler rausgebracht. Und die lernte ich kennen und fühlte mich denen sofort sehr verbunden. Und es war wie so, ah toll, man ist nicht da, ja, nicht alleine mit dieser Vorstellung von Punk, vielleicht melodiöser oder poppiger weiterdenken. So wie das damals Bands auch aus England gemacht haben.
Wollte ich gerade mal um Beispiele bitten, sowas wie The Clash oder sogar die Sex Pistols? Oder was würdest du für Beispiele?
Das ist eine klassische Punk-Rock. Ich dachte jetzt eher so Scritti Politti, solche Bands, ABC, sowas. Mhm. Dexys mit Red Runners wahrscheinlich. Und da in dem Zusammenhang hatte ich dann diese Band und dann zog ich relativ schnell kurze Zeit später nach Hamburg. Und
hast Zivildienst gemacht?
Richtig, ja, ich habe noch Zivildienst gemacht. 21 Monate, glaube ich, waren es.
Würdest du sagen, dass es gut ist,
ja.
dass man Zivildienst macht?
Ja, fand ich sehr gut.
Würdest du sagen, es würde sinnvoll sein, sowas wieder einzuführen für Mädchen und Jungen, für Frauen und Männer?
Naja, also ich finde es erstmal gut, dass die Wehrpflicht sozusagen abgeschafft ist und damit auch natürlich diese Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern, um dann Zivildienst zu machen. Aber natürlich ist sowas wie ein soziales Ja oder ne, die Möglichkeit, sich auch dadurch zu finanzieren, was anderes auszuprobieren und ob jetzt pflegerisch oder wie auch immer solche Erfahrungen zu machen, ist für Jungen wie Mädchen hilfreich. Gut, es ist eine gute Erfahrung.
Prince hast du mitgebracht, den großen Meister,
ja.
Rock'n'Roll Love Affair.
Yes.
Warum nun dieses Lied?
Also einmal ist er neben Leonard Cohen der Musiker, der vielen 2016 verstorbenen Musiker, den ich am meisten vermisse. Das fällt mir eigentlich jede Woche. Denke ich an ihn auf irgendeine Art und Weise und höre Musik von ihm. Und ich bin relativ spät erst auf diese Stücke gekommen oder gestoßen und fand es in seiner schon fast so Status Quo-mäßigen Zurückgenommenheit, wo er so sein musikalisches Genie so unterspielt, aber eine sehr, sehr gute Geschichte erzählt. Berückend, also ja, ist ein sehr genauer Text so. Er ist ja nicht eigentlich so als Texter oder so bekannt. Aber ich fand die Geschichte, die er erzählt, die stimmt. Das ist so.
She believed in fairy tales and princes. He believed the voice is coming from his stereo. He believed in rock and roll. She left her past and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of a soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want, and your heart is open wide.
Radio 1. Hörbar Brust.
Norah Jones und Dolly Parton waren das mit Creepin' In. Zu Gast ist heute der Musiker Jochen Distelmeier. Jetzt greife ich doch schon etwas vor. Du hast für dein aktuelles Album, für eines der Videos, Ich sing für dich, nicht nur Dosen geworfen, Mittelgut.
Na.
Also okay. Gut, 3 sind, glaube ich, umgefallen von 12.
Mit einem Wurf, das war ja der erste.
Ja, aber du hast 2 Meter davon entfernt gestanden.
Hab ich?
Ja.
Aber es war schon spät. Es war kalt draußen.
Es sind wirklich 2 sehr, sehr schöne Videos, die ich mir bislang angesehen habe.
Vielen Dank,
habe.
Danke sehr, finde ich auch.
Schöne Geschichten, die da erzählt werden. Und zum Schluss wirst du jedes Mal mit so einer leicht ironischen, aber nicht überladenen Show, mit so einem Show-Element
überrascht.
Dann irgendwie noch
ja,
überrascht.
Das ist richtig, ja.
Das ist schön, weil alles andere ist ziemlich realistisch. So auch der Part mit der Straßenmusik. Man sieht dich. Ich weiß gar nicht, ist das Hamburg? Weil ich finde, es sieht nicht nach Berlin aus.
Nee, es ist Kiel.
Es ist Kiel.
Ja.
Aha, da stehst du und machst Straßenmusik und ich weiß nicht, wie lange du gestanden hast, wie lange das gefilmt wurde. Erinnerst du dich?
Ja, wir haben den ganzen Tag so an mehreren Stellen, habe ich mich hingestellt und bin durch die Gegend gegangen. Und
Bist du oft erkannt worden?
Ein paar Mal, nicht oft, aber das fand ich auch ganz angenehm. Also so sollte ja eher so ein mittelloser Straßenmusiker sein.
Diese Zeit hast du gar nicht auf deinem Musikerweg, hast du das gar nicht zurückgelegt? Du hast gar nicht zwischendurch Straßenmusik gemacht, oder?
Doch, ganz am Anfang in Hamburg ein bisschen, ab und zu mal. Mhm.
Okay.
In S-Bahnen und in der Mönckebergstraße und so.
Hart, es muss ziemlich hart sein. Also das,
nee,
ich
man
glaube,
ist nur manchmal weggerannt vor den Kontrolleuren, die einen dann...
Ach so, okay.
Hart,
Na, wir haben mit Gerburg Jahnke neulich darüber gesprochen, dass sie Straßentheater gemacht hat und sagt, es war einfach eine sehr, sehr harte Schule.
Ja, das ist eine harte Schule, bestimmt.
Du musst
ja
halt wirklich, du musst gleich, wenn die Leute stehen bleiben, du musst performen, du musst geben. Wenn du nicht gut genug bist, gehen sie weiter.
Das ist richtig.
Du nicht. Ja. Wobei sie nicht weitergehen können, wenn du ihnen in der U-Bahn, wenn sie dir ausgelassen sind oder so. Das wissen auch Berlinerinnen und Berliner. Das ist, ja, manchmal ist das keine Freude. In Hamburg nun. Hast du, jetzt musst du mir helfen, eigentlich ja Musik begeistert, eigentlich ja jemand, der sich immer viel mit Musik beschäftigt hat, auch komponiert hat, auch gesungen hat. Hast du vorübergehend dein Interesse an Musik verloren? Wie kam's?
Ach, Ach so, du meinst so Ende der 80er, Anfang der 90er, bevor es quasi zur Gründung von Blumfeld kam. Ja, das war also zumindest am aktiven selber Songs schreiben oder so. Also mir schien das, die Popmusik zu dem Zeitpunkt fand ich wahnsinnig langweilig und nichtssagend. Und eigentlich erst durch Hip-Hop und ein verstärktes Hören von Hip-Hop, Public Enemy natürlich, Boogie Down Productions und solche Sachen, habe ich so eine Verwandtschaft mit denen, ne? Obwohl mir klar war, ich würde nie irgendwie so Hip-Hop-Musik machen, aber mich hat das sehr so an Dylan oder andere, ne, klassische Folk-Singer-Songwriter erinnert, in dem Mitteilungsbedürfnis sozusagen, Sachen zu verhandeln auf einer erzählerischen oder textlichen Ebene. Und das hat mich dann bestärkt, wieder weiter Songs zu schreiben, Musical für eine Band zu suchen, aus der dann Blumfeld wurde.
1991 gab es die erste Single Ghetto-Welt und plötzlich schreibt die Specs über deine Musik. Und sie schreiben nicht nur, sondern ich glaube, das wurde sogar Single des Jahres, was ja, was du mit jetzt mit so einer Gelassenheit im Blick, ist das nicht, hat dich das nicht beflügelt? Hat dich das nicht verrückt gemacht vor Glück?
Verrückt gemacht vor Glück nicht, aber es hat mich sehr beflügelt. Also ich habe mich bestätigt gefühlt, weil diese Zeitung neben der Hamburger Zeitschrift Sounds, ne, speziell wenn man so auf dem Land groß geworden ist und dann so, ne, weite Wege bis zum Platten, zum coolen Plattenladen, ne, also jetzt adieu Richtung Radio Dezius, sondern in die Stadt zu irgendwelchen Läden, die Punkmusik oder New Wave anboten. Wie gesagt, sowohl die Specs als auch andere Fanzines oder eben Sounds waren wie so Fenster, ja, zu der Welt, also, ne. Und auf einmal selber darin stattzufinden, das war natürlich was Besonderes. Und ja, das hat mich sehr beflügelt.
Es kam ja nicht aus dem Nichts, sondern tatsächlich setzte euer Erfolg ein. Und plötzlich wart ihr eine Band, die auch ein Versprechen gegeben hat. Möglicherweise gar nicht proaktiv, aber ihr wurdet immer schon so gelesen. Als jemand, der sich dessen durchaus bewusst war, vielleicht damals schon, hatte ich das ein bisschen, ich will nicht sagen gestört, aber in dem Moment, wo Leute etwas in dich hineinlesen, was du möglicherweise gar nicht aktiv befeuerst, kann das ja auch bedeuten, dass sie Erwartungen haben, die du gar nicht erfüllen willst als Musiker.
Doch, die Erwartungen, die ich empfunden habe, die wollte ich erfüllen und die konnte ich auch erfüllen. Also ich war natürlich geschult, eben durch solche Zeitschriften oder Fanzines, aber auch generell durch die Art, wie Popmusik, Punkrock, Popmusik im weitesten Sinne, ob jetzt in England oder USA verhandelt wurde, welchen Stellenwert das hatte, welcher Bedeutungsreichtum sozusagen, ne, einen direkten Impact auf das Leben von Leuten hatte. Das hat natürlich den Blick auf die eigene Arbeit stark geschärft, genauer gemacht, oder, ne, so dass man gar nicht, alles eine intuitive Geschichte gewesen. Also mir war schon sehr klar, was wir damit anstoßen würden, und das war mir schon sehr bewusst.
Und warst du
uns allen, glaube ich, in der Band, weil wir es gefühlt haben beim Zusammenspielen. Wir haben uns zusammen getroffen in dieser Besetzung, erste Probe, wir hatten gleich 3-4 Songs fertig, dachten geil. Das ist genau die Musik, die wir gerne hören würden und die es nicht zu hören gab.
Und warst du dir immer sicher, dass das der Weg sein würde, mit dem du auch leben kannst, dich ernähren kannst?
Ja. Ich weiß nicht warum, aber da war ich mir eigentlich immer sehr sicher. Nicht eigentlich, ich war mir sicher. Aber das ist ein Geschenk. Das hat viel mit Glück zu tun und das ist ein Geschenk. Dafür bin ich sehr dankbar.
Wir hören jetzt aus deinem neuen Album, über das wir im Anschluss sprechen. Entweder ich sing für dich oder Zurück zu mir. Was möchtest du?
Zurück zu mir finde ich gut. Es ist so, schließt ganz gut an, auch an die Prinznummer.
Gut, dann hören wir das zuerst und dann hören wir uns mal was über das neue Album an.
Ja, okay.
Ich geb ja zu, es war längst Zeit, es zu beenden. Ich war nicht stark genug, wie Wachs in ihren Händen. Zu lang hat sie mir den Kopf verdreht und auf der Nase rumgetanzt mit ihrem Voodoo. Jetzt bin ich wieder hier und lass die Leere rauschen auf meinem Blatt Papier und will mit niemand tauschen. Draußen wirkt die Welt wie ein böser Traum. Man sieht das Gute kaum, ich mein, was sagt man dazu? Ich sing für dich so, wie ich es seh. Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir.
Zurück zu mir aus dem aktuellen Album Gefühlte Wahrheiten von Jochen Destelmeier. So. Und es ist ja nicht nur ein neues Album, sondern du gehst auch auf Tour. Und zwar sehr schön verteilt, sodass man das Gefühl hat, das ist nicht so ein Stress, sondern du kannst zwischendurch auch zur Ruhe kommen und andere Sachen machen.
Ah, ich will nichts anderes machen.
Nein.
Ich will ehrlich, ne, ich will einfach nur live spielen mit meinen Jungs und eine gute Zeit haben. Ist es so, ja? Okay, wenn ich zwischendurch Zeit habe, mich zu erholen, ist auch gut.
Ja, ich habe mal so auf die, ich habe jetzt mal ein paar Daten, auch die ich hier mal kundtun kann. Natürlich auf deiner Seite kann man das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Und wenn Sie das jetzt hier als Podcast hören, kann das auch sein, dass die Daten schon überholt sind. In Hamburg bist du zum Beispiel am 28. August, Nürnberg 20. September. Mhm. Dann geht es weiter nach Jena, Berlin am 27. September. Dann folgen Leipzig, Dresden und im Oktober Wien und Salzburg. Und das Ende ist erst im Oktober. Also das zieht sich so ein bisschen hin, sodass man zwischendurch, wie gesagt, auch so ein bisschen zur Ruhe kommt. Ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, wenn man so tourt und wirklich fast jeden Tag ein Konzert macht. Geht dir das nicht so?
Nee, das ist für mich eher so, ich fühle mich da sehr zu Hause auf Tour und unterwegs. Das ist wie so mein natürliches Habitat oder so, wie man das nennt.
Der Virologe Christian Drosten wurde befragt, was er so vermisst hat und worauf er sich freut. Er wurde allerdings gefragt, bei Fest und Flauschig war das, Jan Böhmermann und Olli Schulz, was er sich wünscht, wenn alles wieder so ein bisschen gelockerter ist, was man so erleben könne. Und dann hat er gesagt, er wünsche sich ein Konzert mit dir oder von dir in einer kleinen, dunklen Höhle, wo es durchaus von der Decke tropfen kann. Für einen Virologen geht er da sehr weit.
Mhm, ja, interessant. Ja.
Seid ihr euch mal begegnet?
Nein.
Was sind für dich die interessantesten und schönsten Räume, um Konzerte zu spielen? Hast du da Präferenzen?
Nein. Also ich finde große Hallen super, um die Energie zu spüren. Kleine Clubs finde ich super. Also, nee, ich habe ja keine, gib mir eine Band, eine Anlage und Leute im Raum und ich habe Bock, mir macht es Spaß und ich liebe es.
Die gefühlten Wahrheiten. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ja Alben für eine gewisse Zeit stehen und dass man sich möglicherweise an das erinnert, was da gerade auf der Welt los war, im eigenen Kopf los war, die Fragen, die man sich gestellt hat. Nicht umsonst heißt das Album wahrscheinlich auch gefühlte Wahrheiten. Oder wie bist du darauf gekommen? Warum hast du es so genannt?
Also die meisten Stücke auf dem, eigentlich alle Stücke vor dem Album sind deutlich älter oder beziehungsweise sind schon lange vor dem Einsetzen der Pandemie sozusagen fertig geschrieben worden, waren fertig und wir sind dann im November 2019 hatten wir die erste Session mit Aufnahmen und das, was sich danach auf eine natürlich unvorhersehbare Art einstellte und uns bis jetzt begleitet, schien mir auf eine andere Art aber schon absehbar zu sein. Davon handeln eben auch einige Stücke. Das, was wir eben gerade gehört haben, Zurück zu mir, ist ein Stück, das locker 4-5 Jahre vor Studiobeginn geschrieben hatte, weil ich auch angesichts jetzt von sowas wie Klimawandel oder solchen Geschichten den Eindruck hatte, dass es vielleicht gut ist, wenn die Leute sich daran erinnern, dass sie, wie wir vorhin besprochen hatten, Teil der Natur sind. Und das ist eine merkwürdige Hybris ist, zu glauben, dass man als Teil der Natur Natur perfektionieren oder besser beherrschen könnte als sie uns. Und ich habe ja auch schon bei einem Stück wie Graue Wolken, wo es darum ging, Klimawandel und, wenn man so will, psychische Erkrankungen mit den kapitalistischen Arbeitsverhältnissen kurz zu schließen und zu besingen, versucht zu zeigen, dass wenn man so will, die Schöpfung uns seit vielen Jahren nichts anderes sagt, als ihr müsst euch, ihr müsst euch irgendwie eine andere Art überlegen, wie ihr diesen Planeten bewohnen wollt. Also mit eurer, ja, mit eurem globalkapitalistischen Größenwahn und endlosen Wachstumsversprechen ist das so leider nicht durchzuziehen.
Wer ist denn die Schöpfung?
Ja, die natürliche Ordnung. Also dieses, wie nennt man das, Biosystem des Planeten. Die Winde. Das, was wir jetzt, ja, Tornados in Paderborn erleben müssen. Und ich denke, das war alles absehbar. Und das ist dann ausgerechnet so ein kleines Teilchen, wie ein Virus sein sollte, das dieser menschlichen Hybris sozusagen den Spiegel vorhält und daran erinnert, wie zerbrechlich oder anfällig diese Organismen, also menschliche Organismen sind. Das war sicherlich nicht vorhersehbar, aber vielleicht nur eine Frage der Zeit.
Hast du denn das Gefühl, dass die Menschheit, dass wir als Gesellschaft die richtigen Schlüsse daraus ziehen und daraus
gelernt
haben?
Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, wenn ich vorweggreife, verzeihung. Na klar. Ich wollte präzisieren, also man muss das auf die Industrienationen sozusagen beschränken. Es gibt natürlich andere Kontinente, andere Länder und Leute, die anders damit umgehen, auch mit der Pandemie anders umgegangen sind und andere Schlüsse daraus gezogen haben, wie man sich Ängsten und einem vielleicht etwas verschobenen Selbstbild stellen kann.
Die meisten Songs, die ich kenne, gehen eher in Richtung zurück zu dir. Also das heißt, Menschen erwarten oder hoffen oder sehen die Verheißung oder das Gehaltenwerden oder die Glückseligkeit darin, zu anderen zu gehen.
Ja, ich auch. Aber es ist natürlich, man kann das nicht festlegen, was zurück zu sich bedeutet. Ne? Für manche Leute heißt es, keine Ahnung, eine Beziehung, die heutzutage sagt man toxisch oder was auch immer ist, abzubrechen, zu beenden. Für andere ist es, ja, sich in der Gegenwart von jemand anderem mit jemandem zusammen zu erleben. Das fand ich das Schöne, wie das bei dem Video gelungen ist, dass man sieht, wie unterschiedlich ein Zurück zu mir aussehen kann oder sein kann. Dass es sowohl in der Trennung, ja, liegen kann, so wie die Frau nach dem Streit die Wohnung verlässt und sich aufmacht zu sich, oder wie das Liebespaar in dem Auto, die sich erleben im Zusammensein. Also das wollte ich auch in dem Song gar nicht festlegen, sondern es ist natürlich immer ein Bekenntnis zu sich selber. Ob jetzt in der Beziehung oder alleine oder ne,
also wahrscheinlich hat auch gar nicht jede und jeder die Möglichkeit, zurück zu sich zu gehen, weil viele gar nicht wissen, was sie davor finden, nämlich viel Leere.
Das ist wahr. Auf der anderen Seite ist man natürlich immer irgendwie bei sich. Sowieso. Vielleicht macht das den Schmerz auch aus oder sich der Leere zu stellen oder der Sinn- oder Bedeutungslosigkeit. Das erfordert natürlich eine gewisse. Das erfordert Mut oder Kraft oder Genauigkeit. Viele Leute versuchen dem, was ich nachvollziehen kann, weil es auch schmerzhafte Prozesse sein können, aus dem Weg zu gehen, indem man es dann lieber so macht wie alle anderen auch. Und man gehorcht bestimmten Idealen oder Mustern oder vorgegebenen Regalen, wie man lebt. Auch okay. Mein Weg nicht und ich glaube nicht der Musik generell.
Ja, wobei ich die Musik da gar nicht, aber da weißt du mehr.
Doch,
ich würde
Musik.
Ich würde die Musik da nicht in, also pauschal, Musik ist ja das Vehikel. Also ich glaube schon, dass Musik auch durchaus als Instrument und durchaus als, ich will jetzt fast sogar sagen, seelenloses Instrument eingesetzt werden kann.
Nein, dann ist es keine Musik mehr. Dann sieht es aus wie Musik, klingt wie Musik, aber es ist keine Musik. Also bei allen Stücken, die ich versucht habe auszuwählen für hier, das, worüber wir uns verständigen können, habe ich immer den Eindruck, Musik lässt uns fühlen, bringt uns in Kontakt mit dem, wer wir sind, in dieser Gemengelage aus, von mir aus Ratio oder Emotionalität.
Würdest du
das
so
ist
weit
die heilende Kraft der Musik.
Ja, naja.
Oh Gott, wie rede ich
du
hier?
Bist, na ja. Oh Gott. Du bist, ich habe früher dieses Wort, da war ich so fasziniert, Melomanie, Musikbesessenheit. Und du bist natürlich ein Besessener. Du bist einer, der auch gar keine Wahl hat wahrscheinlich, den die Musik so erfüllt und bei dem die Musik das alles auslöst, die Freude und auch die, keine Ahnung, das Säen, das Ernten, was auch immer die Musik mit dir macht. Ich bezweifle nur, dass alle Menschen diesen Zugang zur Musik haben. Und ich gehe sogar so weit, dass die Musik als Begleiter oder als Faktor im eigenen Leben möglicherweise eher ein bisschen abgelöst wurde, weil viele andere Reize eine starke Konkurrenz gebildet haben heute.
Das ist interessant, weil wir jetzt eigentlich auch die nächsten Stücke, die ich mitgebracht habe, schon sozusagen vorbereiten in dem Gespräch.
Guck mal, hier kommt Chaka Khan.
I feel for you.
I feel for you, genau. Ne? Das ist auch, sind wir wieder bei Prince.
Ne, und wir sind genau bei dem, was wir gerade besprochen haben eigentlich. Ne? Also mir war lange gar nicht klar, dass es eine Prince-Komposition ist. Ne? Das, also, irgendwann wusste ich es natürlich. Und ich wusste nicht, ob ich Ain't Nobody oder Sweet Thing mitbringen sollte. Und dann fand ich aber diese Mischung aus so einem starken Beat, den sie da performen, aber auch dieses leicht humoristische Element, diese leichte Ironie, die mitflattert.
Wenn Sag mal, wo ist die denn, die Ironie?
Wenn Melly Mel rappt und sagt, wie scharf er auf sie ist und dass er alles für sie tun würde, die Art, wie er rappt, es hat etwas, die Selbstironie, die darin liegt, die Bereitschaft zur Selbstironie von ihm, finde ich ganz bezaubernd und cool, hilft dem Stück auch. Und dann, wenn aber Stevie Wonder auf einmal anfängt, Mundharmonika zu spielen, ab da wird das Stück nochmal sozusagen transzendiert, das Stück. Und wird noch funkiger, obwohl der Beat immer noch derselbe ist. Irgendwas setzt ein und irgendetwas anderes passiert. Und Humor in Musik, das passt eigentlich nicht zusammen. Also
Finde ich auch.
Das hat mit Musik nichts zu tun. Ja. Da findet sozusagen, wenn man das dann psychologisch ausdrücken möchte, so eine Affektentladung auf einem anderen Level statt.
Ja, das ist wie ein Muli, wie eine Mischung aus einem Pferd und einem Esel, der sich nicht fortpflanzen kann.
Richtig. Und häufig ist es natürlich so, dass Leute humoristische Elemente in ihre Musik einführen, um dem, was ich eben meinte, der wirklich wenn man so will, auch der spirituellen Erfahrung von Musik, emotionalen Erfahrungen von Musik aus dem Weg gehen zu können. Und das ist das Angebot, was gerne, wo du meintest, es gibt andere Reize, andere Angebote, was gerne angenommen wird von den Leuten.
Komm, wir hören jetzt mal zu unserer Entladung, weil wir sind gerade total verkopft hier. Wir müssen unbedingt wieder raus ins Leben. Wir müssen sowas Einfaches sagen wie
I feel for you.
I feel for you. Chaka, 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 chaka. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Shaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arm, let me feel you with my charm, Shaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Shaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it.
Radio 1, die Hörbarust, eine Radiosendung, die Sie auch als Podcast immer und überall, wann immer Sie möchten, hören können, auch abonnieren können, kostet Sie keinen Cent, dann verpassen Sie keine Episode mehr. 20 Jahre liegen schon hinter uns. Sie haben möglicherweise schon 20 Jahre verpasst. Das sollte Ihnen nicht nochmal passieren. Es ist keine Redewendung, es ist wirklich so. Aber Sie können sich zum Beispiel noch Gespräche anhören mit Stefanie Heinzmann oder Hendrik Bolz à la Testo oder Monchi von Feine Sahne Fischfilet oder Jan Delay, Christian Ullmann und vielen anderen mehr. hörbar@radio1.de lautet unsere Adresse. So, der Musiker Jochen Distelmeier ist heute hier zu Gast. Und das, was wir eben über die Musik gesagt haben, was sie auslösen kann, vielleicht auch manchmal, ob man will oder nicht, denn Musik ist ja ein Booster. Musik intensiviert unsere Gefühle. Wir können Musik wie Drogen einsetzen, um runterzukommen, um traurig zu werden, noch trauriger zu werden, um uns reinzuschrauben. Wir können sie, wenn wir Glück haben, einsetzen, um glücklich zu werden, um uns abzulenken, um zu tanzen.
Um zu tanzen, genau.
Um Endorphine. Tanzt du manchmal alleine?
Ja, lieber zusammen, aber auch alleine, wenn die Musik gut ist.
Naja, also ich tanze zum Beispiel auch alleine. Ich setze mir meine Kopfhörer dann auf und dann tanze ich, weil ich gar nicht so genau weiß, wo ich hingehen soll, wenn ich mit anderen tanzen will. Weil ich habe auch keinen Bock auf so eine... Welcher Club nochmal? Ich kenne mich gar nicht mehr aus.
Aber hast du Bekannte oder Freunde, Freundinnen, die gut tanzen können? Dann ruf die doch einfach an.
Also das Erste, was du in Frage gestellt hättest, wäre dieses Gut-Tanzen. Was ist denn Gut-Tanzen?
Mit denen du gut tanzen kannst, wo sich das gut anfühlt. Ungefähr derselbe Musikgeschmack, Anlage laut aufdrehen, ja. Nicht mit Kopfhörer und dann...
Ich finde das gar nicht so, ich glaube, das würde gar nicht so einen großen Unterschied machen, ob ich mit zwei Freundinnen oder Freunden tanze oder ob ich alleine tanze. Dann erst wieder, ich würde gerne auf einer Party oder in einem guten Club sein. Ich verstehe nicht, so Klar. Alle paar Jahre kommt dieses Thema hoch. Wer diese Sendung kennt, weiß das schon. Ich verstehe nicht, dass unsere Generation, die extrem musikaffin ist und die richtig Bock hat, auch zu tanzen, warum es in dem Sinne keine Clubs gibt, von denen wir wissen, also jetzt klar, es wird immer irgendwo in diesen großen Städten irgendeinen Club geben, den ich jetzt vielleicht gerade nicht kenne, aber warum gibt es nicht ganz selbstverständlich mehrere Clubs, von denen wir wissen, in die wir gehen können, wo wir tanzen? Gehst du tanzen in Clubs?
Jetzt die letzte Zeit weniger, aber sonst ja. Also, ja. Aber ich bin eher so, ich freue mich, wenn ich auf Partys eingeladen bin und der DJ oder die, ja, die Musik ist gut.
Ja klar, das passiert jetzt ja auch nicht so häufig, also finde ich. Und gerade jetzt in den letzten 2 Jahren gab es nicht so viele Partys und so weiter. Also irgendwie fehlt mir das, ja. Es gibt 1000 Fastfood-Restaurants, aber es gibt nicht diese kleinen Bars mit einer kleinen Tanzfläche, meinetwegen, muss ja nicht groß sein. Und man weiß, okay, guter DJ, gute DJ und jetzt habe ich einfach mal eine Stunde durchgetanzt und jetzt ist es 22:30 und ich gehe nach Hause und ich lege mich ins Bett. Und es ist nicht crazy 2:30 nachts und was habe ich Verrücktes erlebt, so, sondern ganz normal, nette kleine Diskothek, netter kleiner Club, so.
Okay, wenn mir das nächste Mal einer unterkommt, gebe ich Bescheid.
Bitte, unbedingt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist das, was Musik macht und dass sie einen auch möglicherweise befreit. Und du hast vorhin, als du gesagt hast, dass du bei fast weltweit, bei diesem kleinen Label, voller Erleichterung und voller Freude festgestellt hast, auf andere zu treffen, bei denen du merktest, denen geht es so ein bisschen so wie dir.
Ja, genau.
Es ging durch eure Musik auch anderen so. Zum Beispiel, ich habe eine Eloge von Oliver Polak gelesen in der Welt, die er vor einigen Jahren geschrieben hat. Und ich habe ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, uns einen Gruß oder dir einen Gruß zu schicken zu dieser Sendung. Und das ist das, was er gesagt hat.
Jochen Distelmeier und Blumfeld haben Anfang der 90er mein Leben gerettet in der norddeutschen Provinz zwischen Bryan Adams, Dire Straits und den Toten Hosen, weil da plötzlich ein paar Typen waren, die das aussprachen, was ich dachte, wie ich fühlte und mit dem ich mich alleine eben in dieser Provinz fühlte. Gegen Heidegger, Schopenhauer, Benjamin wirkte Jochen Distelmeier wie ein King. Er war der King, er war oder ist für mich einer der größten, aber auch verkanntesten Philosophen. Und was ich auch sehr sympathisch fand, dass Blumfeld und Distelmeier sich 2000, als es diese Trottelbands gab, die sich in ihrem Denken, Fühlen, Singen, Handeln positiv auf Deutschland als Kulturnation und Heimat beziehen wollten, dass Blumfeld für einen derartigen Schrottpopulismus und Vaterlandsliebe jedweder Art nach wie vor nicht zur Verfügung stehen wollten. Und das hat mich denen noch näher gebracht. Aber Blumfeld ist einfach Echtheit, wortgewaltig und zuckersüße Melodien, und ich freue mich sehr auf das neue Album von Jochen Distelmeier, und ich möchte diese Nachricht beenden mit einem Zitat von ihm, und zwar dem letzten Satz, den er auf seinem letzten Konzert in München gesagt hat. Da sagte er zu den Leuten nur noch: Lasst euch nicht verarschen, ihr wisst, wer ihr seid.
Das ist aber lieb. Ja, vielen Dank, das war, ja.
Lasst euch nicht verarschen, ihr wisst, wer ihr seid. Erinnerst du dich an das Konzert in München?
Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Und ich weiß, dass ich das gesagt habe, aber ja. Ich glaube, die Leute wissen, wer sie sind. So. Manchmal ist es schwieriger, sich nicht davon abbringen zu lassen, daran zu denken, wer man eigentlich ist. Manchmal sind die Zeiten sehr turbulent und es ist mit Anstrengung verbunden. Aber grundsätzlich wissen die Leute, wer sie sind.
Man verändert sich ja auch. Also es ist ja schon auch so, dass man manchmal nicht genau in sich Bescheid weiß, oder? Wenn so ein Schub kommt und Neues passiert mit einem, wenn man sich verändert. Es ist komisch, ne, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, du hast dich überhaupt nicht verändert, das ist eigenartig. Es wäre ja komisch, wenn das so wäre.
ich achte dann immer darauf, wie die Person guckt dabei oder wie sich das anfühlt. Also der Satz selber muss nicht falsch sein. Manchmal fühlt sich das ja auch ganz gut an, wenn man gesagt bekommt, ah, du hast dich überhaupt nicht verändert. Und man hat morgens noch gedacht, oh, man hat sich aber ganz schön verändert.
Randy Newman hast du mitgebracht, Better Off Dead.
Mhm.
Sag was dazu.
Also ich finde es ganz toll, wie es ihm gelingt, obwohl er natürlich immer so eine ironische oder humoristische Note hat, aber ich habe trotzdem das Gefühl, er ist ein Musiker und es ist wahnsinnig genau und jeder und jede kennt dieses Gefühl und ja, es hilft einem dabei, dem nachzuspüren, aber auch gleichzeitig darüber zu lachen, über diese Erfahrung, die er besingt, wenn man in jemanden verliebt ist, der nicht in dem Maße zurückliebt.
When you fall in love with someone who doesn't love you, someone who treats you so badly, it ramifies your head. Someone who doesn't want you but won't let you go. Someone who thinks you're crazy and tells you so over and over. This happens to you, you'd be better off dead.
Radio 1, die Hörbar Rust heute mit dem Musiker Jochen Distelmeier. Und vielleicht ist das auch der Unterschied, dass hier fein etwas beobachtet und skizziert wurde. Das ist ja was anderes, als wenn so ein Karlauer rausgehauen wird. Lustige Musik. Mhm, und man dann das Gefühl hat, wenn man den Song ein zweites Mal hört, ist es wie ein Witz, der einem ein zweites Mal erzählt wird. Und das hier ist ja eigentlich eher so ein feiner Pinselstrich. Ne?
Ja.
Das ist so ein,
der genau das einfängt, wie es ist. Ich glaube, alle wissen, wovon ich rede oder wovon er gesungen hat. Aber wie er ihn darüber hinwegträgt und sich selber, ich finde es wundervoll.
Okay. Hörst du selbst zu Hause alte Platten noch?
Wie alte Platten?
Naja, bist du jemand, der aktiv Vinyl auflegt?
Ja, klar.
Für sich? Ja, okay.
Ja.
Und was denkst du, wie viele Platten besitzt du ungefähr?
Keine Ahnung. Also ich sortiere das immer aus und versuche das, was bei mir in der Wohnung ist, nicht so überbordend zu lassen.
Und wie sortierst du deine Platten? Wie sortierst du deine Musik?
Du meinst im Regal
ja.
oder alphabetisch und dann nach Genres und so? Also.
Na, aber das ist also alphabetisch und nach Genres?
Mhm. Also so Hip-Hop oder Soul hat einen eigenen.
Aha, okay, alles klar. So, und das ist dann wie in so einem, wie bei Radio Munzinger früher. Nee, wie hieß die?
Ich war zwar noch nie bei Radio Munzinger, aber ich vermute. Ach nein, du meinst Radio Decius. Hör mal, wie kannst du das jetzt? Munzinger, finde ich natürlich auch nicht schlecht. Wäre toll, wenn es ein Radio Munzinger irgendwo gibt.
Nein.
Ja, wie bei Radio Decius quasi.
Okay. 2016 gab es ein Album Songs from the Bottom, Volume 1.
Mhm.
Und da reagierten einige Leute etwas irritiert am Anfang. Also ich finde, es sind super schöne Songs dabei herausgekommen. Coverversion, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Du hast Songs rausgesucht, die, ich glaube, du bist sogar rausgegangen mit Toxic von Britney Spears. Das war, glaube ich, eine der ersten Lieder, die man hören konnte, in deiner Version. Und natürlich, du sitzt mir jetzt hier gegenüber, muss es als Schmeichelei rüberkommen, aber ich liebe Coverversionen dann, wenn ich merke, dass eine Künstlerin oder ein Künstler was Eigenes daraus gemacht hat, das in dem Sinne gar nicht mehr so viel Gemeinsamkeit hat. Mir ist das bei Let's Stay Together, die Version liebe ich, die du daraus gemacht hast.
Danke.
Und wie sehr sie eigen ist, habe ich daran gemerkt, wie lange ich brauchte, um bei dir richtig mitzusingen, weil mir im Original ist ein anderer Rhythmus, es ist ein anderes Tempo, das ich erstmal gar nicht aufgegeben habe. Also da ist was anderes, was Neues entstanden. Aber wie war das für dich als jemand, der sonst normalerweise Songs selbst kreiert und schafft? Was war das für ein Gefühl, das mit Liedern zu machen, die es schon gibt?
Also bei Liedern, die ich liebe und die mir was bedeuten und wichtig sind und wenn ich die dann irgendwie selber spielen kann, was ich meistens nicht so aktiv forciere, so, die fühlen sich wie eigene Lieder an. Das ist einer der Gründe, warum ich vorhin gesagt habe, dass für mich Ella Fitzgerald so eine großartige Sängerin ist, weil sie in der Lage ist, Kompositionen anderer so zu singen, als sei sie die Autorin der Stücke. Sie ist Chef.
Mhm.
So, sie erzählt aus ihrem Leben in einem Song von Cole Porter, Gershwin, ja, und so weiter. Und sie ist in dem Sinne keine Interpretin, sondern eine Sängerin, die es, entschuldigt, wenn das jetzt ein bisschen, aber die das quasi mit ihrem Körper verantwortet, was da erzählt wird. Weil sie weiß, wovon sie singt, wovon sie redet. Und sie gibt alles.
Ja.
Deswegen habe ich bei Ella Fitzgerald immer das Gefühl, dass sie, ich fühle mich immer beschenkt, wenn sie singt. Sie gibt, ja, in dieser Leichtigkeit, aber in Kenntnis der Tiefe. Ja, ich finde, das ist großartig. Und wenn mir das nicht beim Singen von Stücken anderer genauso ginge bei mir zu Hause, dass ich denke, ach, das bin ja ich oder ich kenne das, dann würde ich sowas nicht aufnehmen.
Bist du dein eigenes Korrektiv? Da reicht, also ich glaube schon, dass du ein strenges Korrektiv bist, aber gibt es da noch ein, zwei Personen, du musst sie auch nicht benennen, aber die dir bei der Einordnung möglicherweise auch noch helfen?
Ja, also so bewusst oder so, ne, abgesprochen eigentlich nicht, aber natürlich alle, Freunde, Familie, Freundeskreis, keine Ahnung, klar.
Geht so ein Song dann, den du,
ob
du
ihn Publikum. Jetzt
schreibst, ja. Ja, also gut, so Publikum, wenn er beim Publikum ist, ist er ja schon, ist der Zeugungsvorgang ja schon möglicherweise abgeschlossen.
Ja.
Und vorher durchläuft er da Stationen?
Na, bei den meisten Sachen bin ich mir sehr sicher. Also ich mache das ja jetzt auch eine geraume Zeit und weiß, wann das irgendwie stimmt. Ob das gut ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wenn es für mich stimmt und wenn ich den Eindruck habe, ich habe mir das so angeeignet,
ja,
ne? Also zu meiner eigenen, ne? Oder
dir zu eigen gemacht, ja genau.
Ne? Das so durch mich durchgehen lassen, dass es mit mir zusammenhängt, weil es mich ja auch widerspiegelt, so auf eine Art, dann habe ich da das größte Zutrauen und kann das vortragen.
Nicht-Künstlerinnen und Nicht-Künstler wie ich idealisieren und romantisieren natürlich die Arbeit, die du machst. Also ich kann mir vorstellen, das ist so ein Novembermorgen und das Fenster ist irgendwie ein bisschen geöffnet und da geht so ein Luftzug durch die Gardinen und es ist 8 und das ist da so eine Amsel in so einem Prenzlauer Berger Hinterhof, die dich wach macht und du wachst auf und merkst, heute ist ein guter Tag, um einen Song zu schreiben.
Ja.
Wie ist es wirklich?
Genau so auch. Nicht nur, aber genau so. Eine Amsel, die singt draußen. Jahreszeit weiß ich jetzt nicht. Immer. Aber das ist, es ist so ein komisch schmaler Grat zwischen dem, was du Idealisierung nennst, weil du kannst es ja nicht wissen, aber trotzdem hier durch die Konecke, wir hören gemeinsam Musik, unterhalten uns, weißt du sehr genau, wovon ich rede. Ne? Obwohl du das nicht, du kennst die Amsel nicht, aber es gibt genau eine Amsel. Die ist nicht jeden Tag da, aber manchmal ist sie da. Dann gibt es irgendwelche Füchse, die über die Straße rübergehen, wo man denkt, wo kommt der denn jetzt her?
Mhm.
Ne? Die Art, wie das Licht reinfällt in die Wohnung. Aber genau so ist es.
Und ist das ein Tag?
Aber es ist immer ein guter Tag für einen Song.
Aha. Also es ist jetzt nicht so, dass du das schon spürst, weil das wollte ich jetzt versuchen herauszufinden.
Nein, das ist nicht so. Aber es ist so, ich bin ja die ganze Zeit darin. Das ist.
Versuch mal noch etwas mehr zu beschreiben. Ist das wie so ein im positiven Sinne wie ein Sonnenbrand, den man ja auch spürt, indem man ja auch mehr oder weniger die Haut
der Sonnenbrand
zwiebelt so ein bisschen, aber wenn es jetzt angenehm wäre, ich versuche mir vorzustellen, wie das dieses Gefühl ist, wenn du sagst, du bist eigentlich die ganze Zeit.
Ich kann das nicht von mir trennen. Ich mache das schon so lange und wie gesagt, seitdem ich Platten bei Radio Decius gekauft habe und gehört habe und dem Zauber dessen, was da gespielt wurde. Ich kann das nicht voneinander. Es gibt mich nicht ohne das.
Aber dann scheint es auch nicht wegzufallen. Dann geht es dir auch nicht verloren, mal für ein Vierteljahr offenbar.
Nein, ich danke dafür.
Ja, das glaube ich.
Und ich klopfe auf Holz.
Ja, das geht.
So. Nein.
Hattest du früher mal Angst, dass dich das verlässt?
Nein.
Nie. Es war immer eine Gewissheit da, dass es dich begleiten würde.
Ja, ja. Jetzt habe ich Angst, ein bisschen darüber zu reden, weil das so zerbrechlich ist.
Weil man dann, dass der Zauber, dass der...
Ja, es ist ein schmaler Grat zwischen Bannung und Beschwörung, immer.
Bist du abergläubisch?
Nein, abergläubisch bin ich nicht. Ich glaube, ich bin sehr genau und materialistisch und habe Erfahrungen gemacht, die mich das lehren.
Okay. Wir verlosen dreimal das Album Gefühlte Wahrheiten von Jochen Distelmeyers aktuelle Album. Sie müssen dazu folgende Frage richtig beantworten. Wie hieß der Roman, den Jochen Distelmeyer 2015 in Berlin verfasst hat? Und auf welchen Helden geht dieser Name zurück? Bitte schicken Sie die richtige Antwort an hörbar@radio1.de. Bitte schreiben Sie in Ihre E-Mail auch gleich Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. So, jetzt gibt es noch Kendrick Lamar ganz zum Schluss mit Mirror. Was müssen wir über dieses Lied wissen?
Es ist das letzte Stück auf seinem neuen Doppelalbum, was gerade rausgekommen ist. Und ich finde es, mir gefällt es am besten von den Liedern. Und ich finde es einen ganz tollen Schlusspunkt für sein Album.
Wie bekommst du neue Musik mit? Du hast vorhin gesagt, dass du viel auf YouTube guckst und hörst.
Ja, auch. Ich höre Radiosendungen, gehe regelmäßig in Schallplattenläden und bin natürlich informiert über so Neuveröffentlichungen. Und das, was mich interessiert, das höre ich mir an. Und bei Kendrick Lamar bin ich sehr interessiert.
Okay. Gut, dann war's das, Jochen.
Oh.
Die Zeit ist um. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir viel Spaß bei der Tour, die sich ja so ein bisschen hinzieht. Also wer sich die Tourdaten anschauen möchte, der gehe bitte auf Jochen Distelmeyers Website, Homepage. Und wenn Sie eines von drei Alben gewinnen möchten, Gefühlte Wahrheiten, beantworten Sie bitte die Frage, nicht nur wie der Roman hieß, den Jochen Distelmeyer 2015 geschrieben hat, sondern auch auf welchen Helden sich der Name dieses Romans bezieht. Dann hören wir jetzt Kendrick Lamar.
Ja.
Und ich sage zu dir und zu den Hörerinnen und Hörern tschüss.
Tschüss, es war toll, danke.
I choose me.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.